ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich grüße ganz herzlich Mirjam Höller. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Mirjam, wenn man sich mit deiner Lebensgeschichte beschäftigt, dann denkt man ganz oft, wow, das will ich auch mal erleben. Und genauso oft sicherlich, hoffentlich muss ich das nie erleben. Du bist ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, warst auf dem Cover aller möglichen Magazine. Du warst eine der erfolgreichsten deutschen Stuntfrauen, hast wirklich spektakuläre Stunts gemacht, bist brennend von Dächern gesprungen, aus Flugzeugen gesprungen. Bis das Jahr 2016 innerhalb von 2 Monaten dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Erst hast du dich bei einem Stunt so verletzt, dass du im Rollstuhl gelandet bist und nicht klar war, werde ich jemals wieder laufen können. Und dann ist dein Verlobter ums Leben gekommen. Wenn du heute auf dein Leben zurückschaust, überwiegen da eher Erinnerungen an tolle, spektakuläre Erlebnisse oder an ganz dunkle Stunden?
Sowohl als auch. Und ich kann ja selber entscheiden, möchte ich mich an die wirklich schmerzhaften Momente erinnern und auch mich in diese Emotionen fallen lassen, was auch schön sein kann, um zurückzuschauen und zu sehen, wow, was habe ich alles schon geschafft? Und zugleich schaue ich auch sehr, sehr gerne zurück und denke, was hatte ich eigentlich für ein kunterbuntes und vor allen Dingen aufregendes Leben?
Wir werden da später auf jeden Fall noch intensiver drüber sprechen, auch wie du es geschafft hast, als du ganz unten warst, wieder ein neues Leben zu beginnen. Erstmal vorab, weil wir uns ja alle über gute Nachrichten freuen. Diese Woche gab es ganz viele gute Nachrichten rund um deine Person. Roland Trettl, der bekannte Blind Dates Moderator, First Dates Moderator und Sternekoch. Ihr habt bekannt gegeben, ja, wir sind ein Paar. Wie waren die ersten Reaktionen?
Ja, wir waren beide völlig überrascht davon. Die schönste Headline, die ich gelesen habe, war ganz Deutschland ist in love mit den beiden. Und das ist doch etwas, was uns auch mal wieder aufatmen lässt bei diesen vielen doch heftigen Nachrichten da draußen. Und Teil von schönen Nachrichten zu sein, ist man doch gern.
Ist euch das schwer gefallen, das zu veröffentlichen?
Nein, gar nicht. Wieso? Also wenn sich zwei Menschen treffen, finden, lieben, ist das doch was Wunderschönes. Also ich schaue ja auch gerne auf verliebte Menschen.
Das stimmt, aber natürlich ist so eine neue Liebe auch so ein Schatz, dass man den vielleicht erstmal für sich behalten möchte.
Genau, wir sind natürlich nicht sofort an die Öffentlichkeit gegangen, weil uns auch bewusst war, Roland steht in der Öffentlichkeit, ich stehe in der Öffentlichkeit und man möchte sich auch in Ruhe kennenlernen, obwohl wir uns schon 14 Jahre in Anführungsstrichen kennen.
Das war nämlich ein Freund deines Verlobten, glaube ich.
Ja, ganz genau. Ich habe Roland durch Hannes damals kennengelernt und man war sporadisch in Kontakt, hat sich hier und da mal gesehen und getroffen, aber wir haben uns dann auf eine neue und andere Art und Weise wiedergesehen und dann auch kennengelernt.
Was ich ja sehr witzig finde, du hast ein Buch geschrieben über dein Leben und über das, was dir widerfahren ist, mit dem Titel Das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Und dieses Buch wollte erst kein Verlag haben, weil alle gesagt haben, es fehlt das Happy End. Happy End, das wäre nach der Vorstellung der Verlage gewesen. Du hast eine neue Liebe gefunden. Das konntest du aber nicht bieten, hast das Buch trotzdem veröffentlicht und zu Recht gesagt, das Happy End, das bin ich, ja, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe bekommen habe und mich neu erfunden habe. Und kaum ist das Buch draußen, hat sich der Partner und damit das Happy End, das sich die Verlage erträumt haben, dann doch noch eingestellt. Ist schon verrückt, oder?
Ja, so spielt das Leben. Das ist völlig verrückt. Mir war eine Sache wirklich wichtig, dass mein Buch nicht damit endet. Oh, jetzt hat sie einen neuen Partner an der Seite und das Baby im Arm, was sie immer haben wollte. Das ist so dieses klassische Hollywood-Happy End und das, wo, glaube ich, auch alle drauf warten. Sondern für mich ist ein Happy End etwas Tieferes. Denn alle äußeren Dinge, ob ich jetzt das Haus ist, in dem ich wohne, ob es das Geld ist auf dem Konto, Partner, kein Partner, Kinder, keine Kinder. Es sind so viele äußere Dinge, die sich ständig im Leben verändern. Aber was wirklich bleibt, ist unsere innere Stärke, unsere Persönlichkeit, das, was wir formen durch jede Herausforderung. Und deswegen ist das größte Happy End meiner Geschichte ich selbst.
Und das gilt weiterhin, obwohl Roland Trettl in dein Leben getreten ist.
Ja, er sagt, ich wäre auch gerne ein Happy End. Ist er in dem Sinne, dass er für diesen Abschnitt, der jetzt hinter mir liegt, ein wunderschönes neues Geschenk ist und ein Neuanfang.
In einer Sache bist du deinem Partner Roland Trettl auf jeden Fall schon mal deutlich überlegen, was Tanzen betrifft. Er wird ja bei der nächsten Staffel von Let's Dance mitmachen und kann, soweit ich weiß, überhaupt nicht tanzen. Du wolltest ursprünglich mal Profitänzerin werden als Jugendliche. Woran ist es gescheitert, der Traum?
Ich bin großwüchsig. Also so wie es kleinwüchsige Menschen gibt, so gibt es auch großwüchsige Menschen und zu denen gehöre ich. Und ich bin mit 1,84 Meter schlichtweg einfach zu groß geworden.
Um Ballerina zu werden.
Genau, richtig, ja. Und wie es dann aber auch so oft im Leben ist, geht eine Tür zu, geht die nächste wieder auf. Und als Kind habe ich schon immer gesagt, ich werde mal Actionheldin. Ne? Ich werde außergewöhnliche Kräfte haben und die Menschheit vor dem Bösen beschützen. Das habe ich Mama und Papa immer gesagt. Und dann bin ich in einen Freizeitpark gefahren und habe zum ersten Mal Stunt-Leute gesehen in dieser Show und habe gesagt, ja, das ist genau das, was ich wirklich machen will.
Da warst du 15 und bist zu dem Stunt-Chef nach vorne gegangen und hast gesagt, hallo, hier bin ich, ich will hier die Hauptrolle spielen. Das finde ich unglaublich. Und ich schätze, er hat nicht gleich gesagt, juhu, auf dich haben wir nur gewartet, oder?
Genau, so ist das mit den mutigen Entscheidungen, die man dann trifft und dann direkt scheitert. Und natürlich hat er mich nicht ernst genommen und dann sagte er, Schätzchen, werd erstmal erwachsen. Und dann habe ich gedacht, so schnell lasse ich mich nicht hier wegschicken. In 3 Jahren komme ich wieder, denn dann bin ich 18 und wirklich erwachsen und das habe ich dann gemacht.
Also du hattest offensichtlich damals schon auch echt einen starken Widerstandsgeist in dir.
Ja, ich glaube, dass es total schön ist, wenn man weiß, was man will, weil dann kommt diese innere Kraft von ganz alleine, dass du für etwas kämpfst. Und diese Überzeugung hatte ich. Ich will Stuntfrau werden und ich muss irgendwie an diesem Mann vorbei, beziehungsweise den von mir überzeugen. Und ja, das habe ich dann wohl geschafft.
Wie wird man Stuntfrau?
Ja, ich glaube, es geht erstmal um die Faszination für das Risiko, für Action, für Abenteuer und dann einfach natürlich über viel Fleiß, Körperkoordination, du brauchst die richtigen Menschen,
die dich ausbilden. Ja, aber gibt es da Schulen, wo man das lernen kann? Also ja. Ich hätte keine Idee, wenn ich sagen würde, ich will Stuntfrau werden, wo ich da hingehen soll.
Ich habe dann wirklich in diesem Freizeitpark meine Ausbildung gemacht und bin dann schlussendlich über den Freizeitpark in die Stuntwelt eingetreten. Also dann kamen dann irgendwann die Shows für TV und Film und Fernsehen, genau.
Und man muss wahrscheinlich mega sportlich sein.
Ja, das wäre schon ganz gut, ja.
Eines Tages, als du mal wieder eine Stunt-Show hattest im Moviepark Germany, da kam nach der Show eine Fernsehfrau und hat gesagt zu dir, wir suchen Leute wie dich, also die schön sind, ungewöhnliche Frauen für Germany's Next Topmodel. Für viele junge Frauen wäre das der absolute Traum. Du hast erstmal gesagt, das will ich nicht. Warum?
Ja, du musst dir vorstellen, ich war Stuntfrau und total in meinem Element. Und trotzdem war es so, dass ich mir gedacht habe, das Leben schmeißt mir, glaube ich, gerade eine neue Chance vor die Füße. Ich packe jetzt mutig zu und schaue mal, was diese Sendung mir vielleicht bringt. Ne? Mhm.
Genau. Du musstest dich erstmal im Vorabwettbewerb gegen, habe ich gelesen, 30.000 andere Frauen durchsetzen. Wahnsinn, das ist eine ganze Kleinstadt. Mir war überhaupt nicht klar, dass so viele Frauen da wirklich versuchen mitzumachen. Und du hast es letztlich in die Show und geschafft und bist unter die Top 11 gekommen. Und trotzdem hast du, je weiter du kamst, dich ja umso weniger gefühlt wie du selbst. Woran lag das?
Ja, je weiter ich kam, desto weniger wurde mein Selbstwertgefühl und ich hatte, glaube ich, auch ein sehr gutes, weil ich meine Passion gelebt hatte, als Stuntfrau ja auch schon damals gut im Job stand.
Ein gutes Körpergefühl hattest natürlich.
Ja,
auch.
Absolut. Aber wenn du dann auf einmal nur nach dem Äußeren bewertet wirst und dein Busen ist zu klein und deine Oberschenkel zu muskulös und deine Ohren zu anliegend und deine Haare zu unvoluminös, also es war ja immer irgendetwas, da habe ich mich schon wirklich gefragt, warum dieses verdammte Schönheitsideal und so viele Frauen kennen das, ne? Zu sagen, wenn ich 5 Kilo weniger hätte, dann wäre ich liebenswert. Das hat mich gestresst und ich habe mich einfach gefragt, warum bewerten wir Menschen nach einem Schönheitsideal und nicht nach der Einzigartigkeit?
Du hast in deinem Buch diesbezüglich einen tollen Satz geschrieben, finde ich. Nämlich den Satz, das ist nicht mein Sandkasten, in dem ich spielen will.
Genau, richtig. Ja, das merken wir sofort, wenn wir mit den falschen Menschen zusammen sind, im falschen Job sind. Wir verlieren Energie. Und so habe ich das im Buch formuliert. Ich sitze hier im falschen Sandkasten. Ich bin in der Stuntwelt zu Hause, da wo Action und Abenteuer ist, da wo Teamarbeit groß geschrieben wird. Und das war die Modelbranche für mich ganz sicher nicht.
Wobei du natürlich Anschlussaufträge als Model hattest und dann verständlicherweise auch gedacht hast, okay, ich kann jetzt nicht wie vorher weitermachen. Also einfach dreimal am Tag dieselbe Show im Moviepark Germany abziehen. Du hast also einen neuen Weg für dich gefunden, eine Kombi aus beiden, aus Modeln und aus Stunt und bist ein Action-Model geworden. Was waren deine herausforderndsten Stunts, die du da gemacht hast als Action-Model?
Genau, das meinte ich gerade mit der Einzigartigkeit. Ich sehe zwar aus wie ein normales Model, habe aber die Passion für Action und Abenteuer und das habe ich ganz einfach zusammengelegt und mein Markenzeichen auch kreiert und das sind sehr, sehr große Feuerflügel, die ich trage. Das kennt man vielleicht von den Victoria's Secret Modenschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, das können die Frauen mal schön weitermachen. Meine Flügel brennen. Und das war schon sehr herausfordernd.
Also hast du so ein Stahlrohrgestell an zum Beispiel. Ne?
Genau. Die sind aus Stahl gebaut, umwickelt und dann zünde ich die an. Und das sieht natürlich ganz spektakulär aus. Und somit habe ich meine Einzigartigkeit gefunden, so wie jeder, die auch in sich trägt. Die gilt es nur zu finden.
Wie viel wiegt so ein Ding, wenn man es auf dem Rücken trägt?
Ich glaube, 25 Kilo sind es dann.
Ja, ja. Schon ein schwerer Rucksack.
Auf jeden Fall.
Und das, der dann noch in Flammen.
Ja, genau.
Wie schützt man sich bei solchen Feuerstunts, damit dass die Flammen nicht übergreifen?
Ja, und zwar gibt es einen Hochofenanzug, den kennst du, das sind so silberne Anzüge, das sind einfach diese Anzüge, die die Menschen tragen, die an Hochöfen arbeiten. Den habe ich dann schön designt, so eine Frackjacke. Und zusätzlich gibt es ein Watergel, was wir Stuntleute auf unsere Haut auftragen, damit wir vor den Flammen geschützt werden. Also es ist ein sehr komplexer und somit dann auch riskanter Stunt. Aber es sieht schön aus, wenn es dann funktioniert und es hat funktioniert.
Ich habe mich gerade gefragt, was du da mit den Haaren gemacht hast.
Ja, auf die muss man besonders gut aufpassen, sonst hat man nämlich keine mehr.
Miriam, es gab einige Jahre in deinem Leben, da lief alles nur glatt. Du hattest tolle Aufträge, hast ein eigenes Stunt-Team gehabt, das für dich gearbeitet hat und hast auch privat das große Glück gefunden in Person des sehr bekannten Air Race-Piloten Hannes Arch. Air Race, das sind die Leute, die Rennen mit Flugzeugen fliegen und auch verrückte Kunststücke zum Teil machen. Wenn man auf deine Homepage geht, kann man auch sehen, wie ihr zusammen geflogen seid. Wie oft bist du mit dem Fallschirm bei ihm aus dem Flieger gesprungen?
Ja, oft. Das war so unser Alltag, ne? Dass wir dann irgendwie beim Frühstück zusammengesessen haben und sind dann irgendwo mit dem Helikopter hingeflogen und dann habe ich gesagt, du, ich nehme meinen Schirm mit, dann springe ich raus und dann treffen wir uns unten bei der Landung. Also das sind schon außergewöhnliche Gespräche für Menschen, die das nicht so kennen. Für uns war es normal.
Also ein ganz schön adrenalingeschwängertes Leben, glaube ich, oder?
Ja, also uns ging es, glaube ich, gar nicht so ums Adrenalin, weil das stört oft auch in den wichtigen Momenten, wo du konzentriert sein musst. Das ist ja auch unser Job bei den Stunts, das Adrenalin unten zu halten. Man meint immer, man tut das für Adrenalin, aber es ging uns einfach darum, unsere Leidenschaft für ein besonderes Leben gemeinsam zu leben.
Wobei du in deinem Buch schreibst, wir lebten schneller, als wir verarbeiten konnten.
Ja, das kennen ja vielleicht viele Menschen da draußen, wenn du so viele Termine hast und du rast von A nach B, dass du am Donnerstag gar nicht mehr weißt, wo war ich eigentlich Dienstag oder was habe ich eigentlich Dienstag gegessen. Und so war unser Leben konstant, ja.
Ihr habt gemeinsam ein Haus eingerichtet, es war klar, da sollen eure gemeinsamen Kinder zur Welt kommen. Alles war eigentlich perfekt.
Und es dann? War wirklich perfekt, ja.
Und dann kam der 19. Juli 2016, eine Werbeaufnahme, eigentlich gar keine große Sache für dich. Du solltest aus einem Hubschrauber da von den Kufen abspringen auf High Heels, für mich unvorstellbar, für dich wie gesagt keine große Sache. Musstest die Szene aber zigmal wiederholen, weil die Fotografin nicht zufrieden war. Und dann bist du falsch gelandet und beide Füße waren sehr, sehr kompliziert gebrochen. Was waren deine ersten Gedanken, die dir damals durch den Kopf gegangen sind?
Ja, der erste Gedanke war, oh Mist, jetzt habe ich mir die Füße gebrochen, aber das dauert so 4 bis 6 Wochen. Ich kenne das, wenn Knochen brechen, das kriegen wir schnell wieder hin, dann bin ich auch schnell wieder fit für die nächsten Jobs, die kommen. Dass das so schwerwiegende und komplizierte Brüche waren, das war mir damals nicht bewusst und das wollte ich auch erstmal gar nicht zulassen.
Wann wurde dir das klar?
Ja, ich glaube so nach dem 4., spätestens nach dem 5. Arzt, der mir dann gesagt hat, sie werden nie wieder richtig gehen können. Sie werden hinken ihr Leben lang, weil wir den Fuß versteifen müssen. Ja.
Hattest du dann auch in der Situation Wut auf dich selbst, dass du gedacht hast, warum habe ich das gemacht? Ich habe ja eigentlich schon gespürt, spring da nicht mehr runter, ich habe nicht mehr so viel Kraft und ich habe es getan, ich bin über meine Grenzen gegangen.
Absolut. Man muss sich ja einfach vorstellen, ich war 10 Jahre unfallfrei, Stuntfrau. Immer in den gefährlichsten Situationen hatte ich die Kontrolle, es war alles sicher, auch in gefährlichen Situationen. Und dann machst du diesen einen Fehler und hast dann solche großen Konsequenzen. Also das hat schon sehr an meinem Ego genagt und ich habe mir viele Fragen über lange Zeit gestellt, wie mir das passieren konnte. Ja.
Dieses über eigene Grenzen gehen ist ja auch echt ein Thema für dich, ja. Auch in deinen Vorträgen nehme ich mal an, dass du sagst, Leute, achtet auf eure Grenzen. Mhm. Ja? Genau. Hört auf eure innere Stimme, wenn die euch sagt, jetzt keinen Schritt weiter. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das schaffen kann, nicht über die eigenen Grenzen zu gehen?
Ja, vor allen Dingen auf die Intuition zu hören. Wie du es gerade schon sagtest, bei dem Unfall kurz vorher habe ich gedacht, ich bin am Limit, ich bin müde, ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr Stuntfrau sein. Wir wollen noch eine Familie gründen. Das sind ja alles so die Stimmen in dir, die dir eh schon ansagen, es ist zu viel, mach ruhiger. Und dann machst du trotzdem weiter und überfährst wieder die nächste rote Ampel. Viel mehr in die Ruhe zu gehen, um den Stimmen auch zuhören zu können. Denn die sagen dir wirklich, was du gerade im Leben möchtest.
Dein Leben war nach deinem Unfall erstmal auf den Kopf gestellt. Du hast im Rollstuhl gesessen. Für jemanden wie dich, der ja vorher ein komplett aktiver Mensch war, eine absolute Vollkatastrophe. Jetzt war schon der Weg zur Toilette eine Riesenherausforderung. Nur damit wir eine Vorstellung mal davon bekommen, mit was für Hindernissen musstest du plötzlich im Rollstuhl leben?
Also ich habe das natürlich auch im Alltag wahrgenommen, ne, dass es Menschen im Rollstuhl gibt und wenn du dann auf einmal selber darin sitzt, dann merkst du erstmal, wie viele Hürden es wirklich gibt. Also Kopfsteinpflaster in der Einkaufsstraße, du kannst nicht mal eben die Treppe runtergehen und dir dein Ladekabel holen, was du vergessen hast oder mal eben das Glas aus dem Regal nehmen. Das ist schon gerade für einen Mensch, der so mit seinem Körper auch arbeitet wie ich, eine Riesenherausforderung gewesen, ja.
Und die Angst, die hinter allem steckte, war ja das, was dir auch die ersten Ärzte gesagt haben, es kann sein, dass du nie wieder laufen kannst.
Ja. Ja.
Du hast dann zum Glück einen Arzt gefunden, der gesagt hat, wir versuchen das, ich werde mein Bestes geben, wir rekonstruieren die Füße. Mhm. Und hat ja auch geklappt, du kannst zum Glück wieder gut laufen, allerdings deinen Beruf eben nicht mehr ausüben, dafür hat es eben leider nicht gereicht. Du hast lange mit 2 Gipsbeinen im Bett gelegen nach dieser Operation. Also wirklich dieses Stillhalten muss für dich ja furchtbar gewesen sein. Was hat dir in der Situation die Kraft gegeben, durchzuhalten?
Immer das Träumen in die Zukunft. Immer dieses Miriam, okay, du liegst jetzt hier, du kannst dich nicht bewegen, die Füße müssen heilen, also bleib ruhig, denn in Zukunft wirst du deinen Kindern das Snowboardfahren beibringen. Also das Ziel war so klar, du brauchst deine Gesundheit für die Zukunft.
Und ihr wolltet ja gerne Kinder. Das ging so weit, dass Hannes, dein Verlobter, gesagt hat, wer weiß, wofür es gut war, der Unfall. Wir haben so schnell gelebt immer. Vielleicht brauchen wir einfach ein langsameres Lebenstempo. Und das ist dann die Zeit, in der wir Kinder bekommen und Familie bekommen. Und dann kam der 8. September 2016, der Tag, der dein Leben nochmal komplett aus der Bahn werfen sollte. Es war nur 7 Wochen nach deinem Unfall. Was für Erinnerungen hast du an den Tag?
Ja, was mich damals getragen hat, war das absolute Vertrauen ins Leben. Genau das, was Hannes auch sagte, das musste dir jetzt passieren, dass wir jetzt mal langsamer machen. Und dann nimmt das Leben mir meinen wichtigsten Menschen auch noch weg. Und somit ist ja nicht nur die berufliche und gesundheitliche Säule meines Lebens weggebrochen, sondern auch meine private.
Er war abgestürzt, ne? Hubschrauber, genau. An der Felswand.
Ja. Genau,
du hättest eigentlich dabei sein sollen im Hubschrauber.
Ja, und das ist auch wieder Leben. Da fragt man sich wirklich, warum bin ich eigentlich spontan nicht eingestiegen, so wie es der Plan war. Und irgendwann hört man einfach auf, sich diese Warum-Fragen zu stellen, sondern dann fällt man natürlich erstmal in eine ganz schlimme Phase. Ich zumindest habe rebelliert, wollte gar nicht mehr weitermachen, weil ich das Leben einfach unfassbar ungerecht empfunden habe.
Weil du gedacht hast, ich habe ja nichts getan. Ich bin ein guter Mensch, ich mache viel für andere. Wieso passiert mir das?
Ja, ich habe immer an sehr einfache Spielregeln gedacht. Ne? Sei einfach ein guter Mensch und sei ein fleißiges Mädchen und dann wird das Leben dich beschenken. Das Leben ist aber unkontrollierbar. Wir wissen nicht, was heute Nachmittag noch passiert, in 10 Jahren, wir wissen es einfach nicht. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, du kannst das Leben nicht kontrollieren. Es schmeißt dir immer wieder schöne Dinge wie Chancen vor die Füße, aber auch ungewünschte Veränderungen. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Und wie schaffst du es halt eben nicht, an diesen Herausforderungen zu zerbrechen, sondern im besten Fall an ihnen zu wachsen?
Aber das ist natürlich ein zweiter Schritt. Ne? Mhm. Erstmal, wenn man vor so einer Herausforderung steht, dann sieht man den Tod des lieben Menschen ja auch gar nicht als Herausforderung, sondern es ist einfach nur schrecklich.
Ne? Ja, und alles ist ja irgendwie auch möglich. Du kannst alles noch gestalten, irgendwie wieder ummodeln. Wenn du krank bist, dann kannst du für etwas kämpfen. Der Tod ist aber so ein endlicher Abschluss. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Und das war für mich so hart, wirklich etwas akzeptieren zu müssen, was wirklich jetzt vorbei ist.
Aber was uns natürlich alle trifft.
Genau. Und das finde ich so irre einfach in unserer Gesellschaft. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist, dass jeder Einzelne von uns gehen wird. Wir wissen nicht wann und trotzdem schauen wir nicht hin, weil es weh tut, natürlich. Und wir sollten aber hinschauen, damit wir das Leben anders und viel bewusster auch leben.
Du schreibst in deinem Buch sehr offen und ehrlich, wie schlecht es dir nach dem Tod von Hannes ging. Du bist in eine tiefe Depression gefallen. Du bist nicht mehr aus dem Bett gegangen, hast nichts mehr gegessen, nichts getrunken, hast nicht mehr geduscht. Kannst du dich noch an diesen Zustand erinnern, an die Gedanken, die dir damals durch den Kopf gingen?
Ja, absolut. Das war ein absolutes Aufgeben von sich selbst, weil ich das Leben einfach auch nicht mehr verstanden habe. Das war so schmerzhaft in kürzester Zeit, scheinbar alles zu verlieren, für das ich ja so hart auch gearbeitet habe, was ich mir erwünscht habe. Und das ist einfach ich will auch nicht mehr. Wenn die Spielregeln des Lebens so gemein sind, dann will ich nicht mehr.
Dann mache ich nicht mehr mit. Und der absolute Tiefpunkt war, dass du eines Tages in der Küche gestanden hattest, ein Messer von Hannes in der Hand und hast gedacht, es könnte jetzt eigentlich alles vorbei sein. Was hat dich da abgehalten von diesem finalen Schritt? Was für Gedanken?
Ja, suizidale Gedanken ist auch etwas, was gar nicht so ungewöhnlich ist, habe ich nachher dann erfahren, dass wir Menschen mal an unserem Leben selber zweifeln und sagen, Mensch, wofür lohnt es sich eigentlich weiterzumachen? Und das hat mich wahnsinnig erschrocken selber in diesem Moment.
Naja, und in einer tiefen Depression ist es sowieso nicht ungewöhnlich, da besteht diese Gefahr ja immer. Ne?
Absolut, ne? Und das hat mich einfach so wahnsinnig überrascht, dass ein Mensch, der so voller Lebensfreude und so voller Energie ist, so abstürzen kann in kürzester Zeit. Und dann war mir einfach klar, wenn solche Gedanken jetzt zu mir kommen, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, einfach wirklich nach Hilfe zu fragen. Das ist mir nicht leicht gefallen, aber das war der richtige Schritt.
Wo hast du dir Hilfe geholt?
Überall, wo ich nur Hilfe finden konnte. Bei meinen Eltern, bei meinem Bruder, bei Freunden, bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben, in Selbsthilfegruppen, professionelle Hilfe. Also diese Entscheidung zu treffen, das Leben, wie es jetzt gerade ist, was mir so sehr wehtut, das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwann wieder glücklich sein. Ich möchte das Leben irgendwann wieder lieben können. Ist eine aktive Entscheidung gewesen. Und somit war mir auch bewusst, das wird jetzt sehr viel Arbeit, aber ich tue alles dafür.
Interessant finde ich deine Erfahrung in der Selbsthilfegruppe, die du gemacht hast, mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du, die eben auch einen lieben Partner, einen Angehörigen verloren haben. Wie hast du davon profitiert?
Ja, ich erinnere mich an die kleine Emilia, die war, glaube ich, damals 8 und die kam zu mir und sagte, Miriam, du musst überhaupt nicht traurig sein, mein Papa ist mit seinem Flugzeug abgestürzt und dein Mann und mein Papa, die fliegen jetzt da oben und die passen auf uns auf. Und das hat mir so dieses Gefühl gegeben von, es ist egal, ob du Kind bist oder ein erwachsener Mensch oder vielleicht älter. Der Tod gehört zum Leben dazu. Ich bin mit meinen Herausforderungen gerade nicht alleine. Und es gibt Menschen, mit denen kann ich den Weg der Heilung gehen.
Und du hast aber auch Menschen kennengelernt, die diesen Weg der Heilung nicht gegangen sind.
Das ist auch sehr interessant, dass wir uns natürlich gute und schlechte Beispiele suchen können. Und auch die habe ich in dieser Selbsthilfegruppe sehen können. Also eine Frau hat ein Baby dabei gehabt und gesagt, ich habe geheiratet, ich habe neues Glück gefunden, ich habe mein Leben wirklich wieder in der Hand. Und eine Frau schaute nur und sagte, wenn mein Mann nicht zurückkommt, bleibe ich mein Leben lang alleine. Also hat sie schon fast auch verflucht. Und dann habe ich gedacht, wer werde ich wohl sein in 5 Jahren? Diese vergerbte Frau, die jetzt auf das Leben schimpft, solange ich selber lebe? Oder nehme ich mein Leben selbst in die Hand und es muss kein Mann und kein Kind sein, aber ich möchte wieder lebendig durchs Leben gehen?
Mirjam, du musstest vieles loslassen im Leben. Die Liebe deines Lebens war tot. Du konntest auch nicht mehr als Standfrau arbeiten in deinem Beruf. Konntest also deinen Alltag einfach nicht weiterleben. Und du konntest auch nicht in dem Haus bleiben, in dem ihr beide über Jahre gewohnt habt, dass ihr euch zusammen aufgebaut habt. Ihr habt euch nämlich nicht drum gekümmert, euch gegenseitig abzusichern, weil der Gedanke, es könnte einem von euch was passieren, den habt ihr einfach weggeschoben. Mhm. Ja, ihr wart verlobt, aber es gab kein gemeinsames Testament und deshalb haben die Erben darauf bestanden, dass du das Haus verlässt. Du standst also letztlich ohne alles da. Was hat dich in dieser Situation noch aufrechterhalten und dir Kraft gegeben, weiterzumachen?
Diese Naivität, mit der wir auch durchs Leben gegangen ist, ist mir dann auf die Füße gefallen. Und es geht auch gar nicht darum, ob was weggenommen wurde oder nicht, sondern immer um das, was hätte ich besser machen können und was kann ich heute dem Leser mitgeben. Und das ist ganz klar die Aussage, übernimm Verantwortung. Sei nicht zu sehr in das Leben verliebt und vertraue darauf, dass dein Partner oder dass das Leben dich gerecht behandelt, sondern es gibt einfach gewisse Dinge, um die wir uns kümmern sollten. Und ich hätte mich damals kümmern müssen, was passiert, wenn einem von uns etwas passiert.
Von was hast du damals gelebt?
Ich habe natürlich Erspartes gehabt, ne? Aber ich bin dann erstmal zurück nach Hause. Und auch hier, weil du gerade so schön gesagt hast, es geht oft im Leben um das Loslassen. Ich habe dann einfach gesagt, ich lasse jetzt wirklich alles los und fange komplett von Null an.
Ne? Hm, du hast auch alles zurückgelassen. Ne? Du hast nur eine Blume, ein Edelweiß als Erinnerung an Hannes mitgenommen. Von den Möbeln nichts.
Nee, gar nichts. Wirklich überhaupt gar nichts. Weil ich mir auch wirklich gesagt habe, das ist jetzt hier ein ganz klarer Schlussstrich für mich. Und ich möchte jetzt wirklich mit ganz leichtem Gepäck nach vorne gehen. Und so kann ich jetzt nicht irgendwelche Möbel oder noch Erinnerungsstücke mitnehmen, sondern das war von mir eine sehr, sehr konsequente Entscheidung, ja.
Kann auch was Befreiendes haben, ne?
Ja, vor allen Dingen, warum festhalten an etwas, was einfach nicht mehr besteht? In dem Augenblick, wo Hannes gestorben war, gab es ihn nicht mehr und es gab auch kein Wir mehr. Es gab nur noch ein Ich. Und bringt mir jetzt eine Zimmerpflanze etwas oder das Sofa, was ich gekauft habe? Oder es war wirklich ein, ich möchte jetzt in Richtung Zukunft. Ich möchte mich auch nicht mehr mit Negativität beschäftigen. Ich bin im absoluten Überlebensmodus. Jetzt geht es um mich. Und so frei wie möglich möchte ich jetzt in Richtung Zukunft gehen.
Später ist dann auch nochmal ein neuer Mann in dein Leben getreten, Nate, ein Kanadier, den du vorher entfernt kanntest. Du hast dich damals wieder neu verliebt, bist nach Kanada gezogen zu ihm, in die Wildnis. Wie einsam war es da, wo ihr gelebt habt?
Sehr einsam. Ja, Nate kam in mein Leben und auch hier wieder vertraue dem Leben, ne, dass jemand Neues in dein Leben kommt, etwas in dein Leben kommt, was dir wieder diese Lebendigkeit einhaucht, wie man das so schön sagt. Und das war für mich in diesem Überlebensmodus sehr, sehr wichtig, das Leben wieder spüren zu können, denn ich hatte auch ein Verlangen genau danach.
Und das hat ja auch geklappt. Gleichzeitig hast du dich auch sehr einsam gefühlt zum Teil.
Ja, natürlich. Also in der Wildnis von Kanada, seinem Schmerz auch komplett ausgesetzt zu sein, das war schon heftig. Ich konnte mich nicht ablenken, sondern mitten durch den Schmerz gehen. Und genauso wie das Loslassen von materiellen Dingen, was ich heute als sehr wichtig erachte, war es genauso wichtig, komplett in den Schmerz reinzugehen, hinzuhören, was macht mein Körper, was sagt mein Körper mir, hat wahnsinnig wehgetan, hat mir aber auch sehr geholfen, mich besser kennenzulernen und zu verstehen, was passiert jetzt gerade mit mir und was brauche ich, damit ich wieder mutige Schritte gehen kann.
Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich werde Speakerin, ich gehe in Firmen und mache anderen Menschen, die in Krisensituationen sind, Mut?
Also einer der wertvollsten Heilungsschritte für mich war dem, was mir passiert ist, so schmerzhaft es auch war, einen Sinn zu geben. Und ich habe lange den Sinn nicht gefunden, weil ich es einfach als gemein wahrgenommen habe. Und es hat Jahre gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, je offener ich über meinen Schmerz spreche, desto mehr merke ich, wie sehr die Menschen da draußen nach Halt und Orientierung suchen. Und vielleicht kann ich ein Beispiel dafür sein, dass man wieder gesund werden kann, dass man wieder glücklich werden kann und auch erfolgreich werden kann. Und das war mein Antrieb, heute wirklich dann auf Bühnen zu stehen und auch mein Buch zu schreiben, um Menschen beizubringen, es ist deine Verantwortung, es ist deine Entscheidung, ob du an den Herausforderungen des Lebens zerbrichst oder wächst.
Deine Vorträge liefen richtig gut. Du hast entsprechende Coachings besucht, dich richtig professionalisiert, wurdest immer mehr von Firmen gebucht. Wem das aber nicht gepasst hat, war deinem Partner Nate. Der konnte damit nicht umgehen, plötzlich wieder so in deinem Schatten zu stehen, der Mann an deiner Seite zu sein. Und da hast du nochmal einen großen Schritt gemacht, hast ihn verlassen und bist wieder von Kanada nach Deutschland gezogen. Wie schwer ist dir das damals gefallen?
Ich glaube, es gab keinen Moment in meinem Leben, an dem ich meiner Intuition so auf den Deckel gehauen habe wie da. Weil du liebst deinen Menschen, hast wieder alles aufgegeben, hast wieder ein Haus umgebaut in Kanada, wieder Träume gehabt und lässt wieder alles hinter dir. Und ich wusste, da gibt es etwas Großes, dem möchte ich auch folgen. Und das meinte ich gerade mit dem Schmerzhaftesten in deinem Leben einen Sinn zu geben. Und das ist dieser Ruf, dem ich dann gefolgt bin, den Menschen, die heute Halt und Orientierung brauchen, genau diese Stütze zu sein. Und deswegen bin ich dann zurück nach Deutschland und habe begonnen, Vorträge zu halten und dann auch mein Buch zu finalisieren.
Und vermutlich hat auch eine Rolle gespielt, dass du gemerkt hast, ich kann an der Seite von Nate nicht der Mensch sein, der ich sein möchte.
Ja, es braucht natürlich einen Partner, der dich versteht, der dich unterstützt. Und ich bin so eine eigenständige Frau, das ist mir auch wahnsinnig wichtig, eigenständig zu sein und zu bleiben, dass ich ganz klar gemerkt habe, ich kann trotzdem einen Menschen lieben und der kann ein toller Mann sein. Und zugleich bin ich nicht dafür gemacht, in der Wildnis, in einem Haus mitten im Wald jetzt mein Leben zu verbringen.
Du schreibst in deinem Buch, eine wichtige Erkenntnis von mir ist, frage nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wofür. Wo liegt da für dich konkret der Unterschied?
Naja, ich kann mich jetzt mein Leben lang fragen, warum ist mir das passiert? Warum mir und nicht anderen? Warum ist das Leben so ungerecht? Oder ich kann die Frage anders stellen und sagen, wofür ist mir das passiert? Und es ist meine Verantwortung, da einfach auch die Schönheit in der Zerstörung zu finden. Und ich glaube, die liegt in allem, was dir wehtut. Und das, was mir passiert ist, ganz klar, war für etwas gut, dass ich heute genau den Menschen Mut machen kann, weiterzumachen, weil ich mir selber bewiesen habe, du kannst aus dem Schmerzhaftesten, was dir passiert ist, stärker als je zuvor hervorkommen.
Miriam Höller, vielen Dank für das Gespräch und deine Offenheit.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe noch ein kleines Dankeschön für dich, dass du Zeit für Leute hattest. Ich muss mal unter den Tisch greifen. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, du bist eine sehr starke Frau und ich dachte, ich schenke dir einfach ein Buch mit 50 Lebensgeschichten von ebenfalls starken Frauen. Women heißt das. Ich finde es sehr inspirierend und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Und alles Gute für dich.
Danke, euch auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.